Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sitzen hier in einer etwas anderen Besetzung, wie angekündigt, Ernst Konrad.
Herzlich willkommen.
Und als Gast quasi Andreas Zöllner, der allerdings auch sich nicht anfühlt wie ein Gast, weil er, glaube ich, schon seit 6 Jahren hier Portfolio-Manager ist bei Alp und Wallwitz.
Ja, grüß Gott, hallo.
Wir haben uns heute in der Kaffeeküche getroffen, um zu sprechen, einerseits so etwas über den breiteren Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die der Staat hat, um dem zu wenig konsumierenden Konsumenten etwas unter die Arme zu greifen. Und dann wollen wir uns anschauen, noch einige Möglichkeiten mit Aktien ein Einkommen zu generieren. Für das große Bild, Ernst, bist immer du zuständig. The one and only. Schieß los.
Sicher nicht the one and only, aber ich werde gerne kurz erläutern, wie Alp und Wallwitz die Welt sieht. Also, es ist ja schon angeklungen, auch die EZB hat ja gesagt, Fiskalpolitik, liebe Euro-Staaten, bitte übernehmt. Da ist jetzt sicher der Hebel, weil die Geldpolitik etwas an ihre Grenzen gekommen ist. Allerdings hat sie das Feld gut bereitet. Gerade in Deutschland werden wir im nächsten Jahr vermutlich Zinskosten für die Verschuldung von null sehen. Und wir haben ja nach wie vor ein zumindest nominal positives Wirtschaftswachstum. Das heißt, dass eine Verschuldung jederzeit möglich ist und damit auch öffentliche Investitionen problemlos angeschoben werden können.
Ja, man muss sich aber mal auf der Zunge zergehen lassen. Zinskosten von null, also theoretisch spielt dann einfach es überhaupt keine Rolle mehr, wie hoch die Verschuldung ist, weil wenn der Preis des Geldes bei null ist, etwas, was nichts kostet, wenn der Zinssatz der Preis des Geldes ist und Geld einfach nichts kostet, naja. Aber man wird da natürlich auch nicht unklug sein und es immer für möglich halten, dass die Zinsen irgendwann auch mal wieder steigen.
Selbstverständlich.
Aber für eine Weile wird es wohl so bleiben, dass der Staat einfach sich für lau verschulden kann.
Definitiv. Also das, was man ja lange Jahre beklagt hat, dass es keine Abstimmung zwischen Geld- und Fiskalpolitik gibt, die wäre jetzt problemlos möglich. Und wir versprechen uns auch durch den Stabwechsel in der EZB jetzt nochmal eine bessere Vernetzung durch die Christine Lagarde, die sicher ein größeres politisches Leverage hat als jetzt Mario Draghi, der ja von einigen doch nicht so wirklich geliebt wurde.
Ja, und wichtig ist es, denke ich, auch jetzt gerade in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, dass die Fiskalpolitik einiges übernehmen kann. Hintergrund ist ja gerade, dass es durch die Handelsstreitigkeiten auch hier gerade in Europa und in Deutschland explizit die Automobilindustrie ja sehr, sehr stark leidet. Und da ist es, sage ich jetzt mal, vielleicht auch vernünftig, dass von fiskalpolitischer Seite, sage ich jetzt mal, die Unternehmen angesprochen werden und hier zu größeren Investitionen neigen könnten, aufgrund der Fiskalpolitik, die im Vorfeld stattgefunden hat, ja.
Und das kommt dann auf welche Weise beim Konsumenten an?
Dahingehend, dass das Unternehmen an sich, sage ich jetzt einmal, investieren wird, einen vernünftigen Ausblick hat und dadurch auch die Arbeitsmarktsituation, die ja gerade jetzt, was wir in der Automobilindustrie gesehen haben, zum Thema Handelsstreitigkeiten und Kurzarbeit, diese Unsicherheit wieder rausnimmt. Und das natürlich dann zu vernünftigen Arbeitsbedingungen führt und zu vernünftigen Lohnzuwächsen.
Also die, weil eigentlich ist die Arbeitslosenquote ist gering, die Lohnzuwächse sind relativ hoch. Ja, wo kommt denn dann diese Unsicherheit her?
Also die Unsicherheit kommt definitiv von außen. Also der deutsche Konsument merkt davon noch nichts, weil einfach der Beschäftigungsstand noch so hoch ist. Aber wir wissen ja alle, Beschäftigung ist ein nachlaufender Indikator. Und wenn die Meldungen, die wir jetzt aus dem Automobil, vor allem aus dem Zuliefererbereich bekommen haben, Schule machen, dann dürfen wir uns warm anziehen. Also dann gibt es sicher einige Neuzugänge in der Arbeitslosenstatistik Und da ist es sicher nicht schlecht, wenn bei Zeiten gegengesteuert wird und nicht erst, wenn wir wieder 5 Millionen Arbeitslose haben, sondern durchaus proaktiv.
Und die Sorge kommt eben wohl nicht zuletzt daher um den Konsumenten, weil der Konsument irgendwie das Einzige ist, der noch die Wirtschaft am Laufen hält.
Also
die,
ja, mit,
jedenfalls in den USA sind die...
In den USA war es immer schon so, ja.
Konsum ist dort um 4,7% gestiegen über die letzten 12 Monate, was eben eine sehr ordentliche Zahl ist und noch dazu in einem Bereich, der eben die amerikanische Wirtschaft dominiert.
Ja.
Und während alles andere irgendwie auf die Füße zeigt, ist der Konsument zwar nicht mehr guter Stimmung, aber vielleicht tut er seine schlechte Stimmung, seine latente Depression durch Shopping von insbesondere
Schuhen
oder sowas kurieren.
Ja. Ja, also das ist der Hintergrund und eben jetzt auch hier bei uns. Für uns ist natürlich der Außenhandel wesentlich bedeutender als für die USA oder auch für China. Und deswegen ist es gut, wenn eben da eine Stabübergabe passiert. Denn auch aus dem Bausektor, der ja auch über die letzten Jahre sehr gut gelaufen ist, sind vermutlich nicht mehr die großen Zuwächse zu erwarten.
Obwohl wir zuletzt auch in Europa klar gesehen haben, dass der Konsument die tragende Kraft ist und recht stabil ist auch. Aber was der Herr Konrad angesprochen hat, ist halt die Frage, wie geht es weiter betreffend der Handelsstreitigkeiten und der Risiken bei den Zulieferern bzw. im Automobilsektor, der sehr groß ist in Deutschland.
Also der Gipfel der Beschäftigung ist erreicht, es wird eher wieder runtergehen und deswegen ist es gut, wenn frühzeitig gegengesteuert wird.
Gut, aber jedenfalls sicher ist, dass die Zinsen niedrig bleiben werden, sehr niedrig bleiben werden, für manche bei null, für andere eben wenig darüber. Und das merken wir natürlich im Portfolio-Management besonders auch, weil alles, was an Anleihen da draußen es so gibt, eben im Grunde nur noch sehr, sehr magere Zinsen abwirft. Und da ist unser schweifender Blick natürlich immer häufiger, bleibt irgendwie bei anderen Dingen hängen, insbesondere bei Aktien, die teilweise doch eine sehr ordentliche Dividendenrendite haben. Und neulich bin ich über eine Schlagzeile gestolpert im Wall Street Journal. Da stand eben gut auf den Punkt gebracht, Stocks for Income, Bonds for Speculation. Also wenn man spekulieren möchte, dann kauft man Anleihen, weil da ist man, hat man keinerlei Puffer durch das Einkommen. Da ist man immer, um einen Gewinn zu machen, darauf angewiesen, dass es jemand anderer mal teurer abkauft, das Papier. Während Aktien, die kann man im Grunde liegen lassen und über die Dividenden hat man sein Einkommen und das ist mehr was für Leute mit schlechten Nerven. Ist es wirklich schon so weit?
Also es ist ein Punkt, den wir uns auch angeschaut haben, wie sich die Wertentwicklung der Dividendenstrategien in den letzten 5 Jahren gerade in den USA zum Gesamtmarkt entwickelt hat. Hier kann man feststellen, das ist ein Gleichlauf. Also wurde in Phasen zum Beispiel, wo die Aktienmärkte Anfang 2016 sehr stark unter Druck gekommen sind, haben die kurzfristig ausperformt, die Dividendenstrategien. Das hat sich aber sehr schnell wieder angepasst im Gegenlauf, wenn die Kapitalmärkte wieder sich freundlicher entwickeln.
Und was meinst du jetzt mit Dividendenstrategie? Was für eine Strategie ist das?
Dividendenstrategie, also es gibt auch die Aristocrats, wo immer wieder betont wird, dass es Unternehmen sind, die ihre Dividende die letzten 25 Jahre gesteigert haben. Das ist ein Punkt, das sind natürlich gewisse Sektoren.
Das ist doch eine tolle Sache, 25 Jahre Einkommenserhöhung.
Ja, das ist schon richtig, aber man muss auch dazu sagen, wenn man in Aktien investiert, habe ich natürlich 2 Komponenten. Das eine ist die Kursentwicklung, das andere ist die Dividendenauszahlung. Da würde ich aber später nochmal drauf kommen, und zwar auch, wie der Index sozusagen zusammengestellt ist. Was wir sehen, sind Dividendenwerte, meistens Werte, die eine defensive Ausrichtung haben. Auf der einen Seite sind es die Versorger, Telekom-Werte, als auch Bankwerte. Ja. Wir wissen die Problematik gerade der Banken in Europa, was passiert ist betreffend der Regulierung. Hier muss man auch sagen, ich hatte das erwähnt, was passiert ist mit dem Gleichlauf in USA, der Dividendenstrategie zum Gesamtindex. In Europa ist es ein anderes Bild. Da ist es seit der Finanzmarktkrise, gab es eine deutliche Underperformance in dem Bereich. Ja. Die Dividenden, ja, ist sicher ein Punkt.
Wobei aber die jedenfalls die Banken sicherlich nicht in den letzten 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr erhöht haben.
Die nicht.
Da habe ich was nicht mitgekriegt.
Das ist vollkommen richtig. Es geht jetzt
die können da eigentlich nicht drin sein.
Die sind aber in den europäischen Indizes doch drinnen.
Okay, ja. Dann also sind die aber anders zusammengesetzt.
Richtig,
nach anderen Kriterien.
Die sind anders zusammengesetzt als in den USA bei den S&P Aristocrats.
Okay, gut. Das ja, muss man, also das ist ja überhaupt so eine Sache, dass man, wenn man Indizes miteinander vergleicht, immer halt sehr drauf schauen muss, was sind so die Branchen, die vertreten sind.
Man muss auch aufpassen, dass teilweise gerade zyklische Unternehmen eine sehr hohe Dividendenrendite aufweisen. Also nehmen wir als herausragendes Beispiel die deutschen Automobilhersteller. Wenn es natürlich dort zu einem deutlichen Gewinnrückgang kommt, dann ist die Frage, ob Dividendenrenditen von 4-5% noch realistisch sind.
6%.
Oder auch 6%. Ja, natürlich. Ja, da ist der Kurs eben schon vorgelaufen. Aber da ist eben fraglich, ob man das halten kann. Deswegen also immer mit einer gewissen Vorsicht. Aber trotzdem ist das natürlich jetzt eine Möglichkeit, einfach laufendes Einkommen zu generieren, das man nicht unberücksichtigt lassen sollte, das auf alle Fälle angesichts der niedrigen Zinsen und im Vergleich zu den Alternativen auf alle Fälle ein lohnenswertes Investment ist. Und das ist ja auch, Dividende ist ja auch ein, wie man so schön neudeutsch sagt, ein Style-Faktor, den wir bei unserer Aktienauswahl mit berücksichtigen. Wir propagieren ja immer die Schumpeter-Terminologie, also die Unternehmen, die Marktdominanz ausstrahlen und die Wachstumsunternehmen. Die Wachstumsunternehmen zahlen typischerweise nur sehr geringe Dividenden aus oder gar keine, während eben die dominanten Unternehmen typischerweise hohe und vor allem auch nachhaltige Dividendenrenditen haben. Und das ist ja der Bereich, auf den wir momentan auch verstärkt setzen.
Also wenn man bei den Indizes, an die, wie du gesagt hast, draufschauen sollte, was drin ist.
Das gilt immer so.
Das ist immer so, das ist nicht nur bei den Dividendenindizes so, aber was ist denn jetzt deine Lieblingsdividende? Kommt das aus dem Pharma-Bereich oder bist du ein Spekulant, der auf die Autos setzt? Oder?
Also sicher, man kann es ja auch deklarieren zu sagen, die Qualität, sage ich jetzt mal, die Dividende. Es ist für uns auf der einen Seite wichtig, eine vernünftige Dividendenrendite zu erzielen. Man muss aber auch klar dazu sagen, wie hoch ist zum Beispiel die Ausschüttungsquote des Unternehmens. Wie viel Geld nimmt es aus dem Cashflow heraus und investiert es in die Dividende? Also wir schauen nicht nur nach hohen Dividendenrenditen, sondern auch, dass das Unternehmen eine Vision hat und sagt, wir haben auch noch Geld zu investieren. Ja. Das ist ja für uns auch das Wichtige, wo ich gesagt habe, es ist bei Dividendentitel oder generell auch bei Aktien sicher zwei Komponenten. Das ist die Kursentwicklung, die sich natürlich ergibt, wie das Unternehmen positioniert ist für die Zukunft und natürlich die Dividendenzahlung. An sich gefallen uns Unternehmen, sage ich jetzt einmal, Zykliker, die sind jetzt stärker unter Druck gekommen wie eine BASF, die auch aktuell eine sehr hohe Dividendenrendite nach außen zeigt, so um die 5%. Wenn man das historisch angeschaut hat, waren das ganz gute Einstiegskurse und deswegen in dem Bereich eher der Chemiebereich, den würden wir bevorzugen, der natürlich auch stark zurückgekommen ist, bedingt durch die Probleme in der Automobilindustrie, da auch BASF hier einen gewissen Anteil erwirtschaftet in dem Bereich.
Und BASF hat, wenn man sich die Finanzkrise angeschaut hat, die Dividende für 2009 um damals etwa 20% gesenkt.
Ja, der Gewinn ist etwa um ein Drittel zurückgegangen.
Genau. Und wenn man jetzt eben eine Dividendenrendite von 5% hat und das ermäßigt sich um 20%, dann ist man immer noch bei 4% und das ist dann immer noch okay. Und die Dividendenhöhe war auch 2-3 Jahre später wieder auf dem alten Niveau. Also das ist ja das Schöne an der Dividende, dass sie tendenziell steigt. Während wenn ich mir jetzt eben eine Staatsanleihe kaufe, dann weiß ich eben ganz genau, was mein Verlust ist. Also, und der ändert sich auch nicht. Ja. Während eben bei der Dividende ist eben wenigstens die Hoffnung, dass sie steigt. Und man muss ja sagen, auf den Index aggregiert steigen eben die Dividenden in the long run. Da hat man natürlich, wenn man auf Einzelaktie unterwegs ist, hat man ein höheres Risiko, dass die Dividende auch mal ausfällt. Aber wenn man ein Portfolio hat, dann kann man damit rechnen, dass die Einnahme aus diesem Aktienkorb mittelfristig steigt.
Ja, wobei es auch nicht schlecht ist, wenn das noch Unternehmen sind wie eine BASF, aber eben auch andere, wo noch ein gewisses Wachstum da ist. Ich möchte da exemplarisch noch die Veolia in die Diskussion einbringen, also ein Bereich gerade im Bereich der Müllentsorgung, wo Wachstum vorhanden ist. Das ist also auch eher etwas, was säkulär interessant ist und auch eine hohe Dividendenrendite hat, relativ stabil ist. Und eben auch gerade so diese Charakteristika, Wachstum, ja, keine reine Wachstumsaktie, nicht so stark abhängig von der Konjunktur, aber eben gut abgesichert, interessantes Geschäftsmodell, Marktdominanz, hohe Dividendenrendite und trotzdem wächst der Markt.
Also man findet schon was, wer übrigens auch immer wieder in Phasen schwächerer Kurse auch gute Dividenden abwirft, ist die Pharmaindustrie.
Ja.
Die auch so ein Wachstum hat, eben auch sozusagen alle.
Wobei man sich da vielleicht jetzt eher wünscht, dass man tatsächlich, wie gerade die Schweizer, in diese Wachstumsbereiche dann investiert, weil das sicher die aussichtsreichere Strategie ist.
Ich fürchte, wir verdienen so viel Geld, dass dafür dann immer noch Geld.
Definitiv.
Ist, sowohl für
nehmen wir gerne, aber sollte nicht auf Kosten des Forschungsbudgets sein.
In diesem Sinne, Unternehmen sollen an ihre Aktionäre denken, aber die eigene Zukunft darüber nicht so ganz vergessen.
Genau.
Man muss auf die Ausschüttungsquote achten, dass die Unternehmen immer noch einen Puffer haben für die Dividende, aber eben auch Geld investieren nach wie vor. Das ist in unser aller Interesse, auch im volkswirtschaftlichen Interesse.
Definitiv.
Dass die Investitionen
eine Win-Win-Situation.
Genau. So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.